Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Willkommen zu unserem Gesprächsgottesdienst heute. Mein Name ist Daniel Kühl und ich möchte heute predigen über die Auferstehung. Und zwar genauer möchte ich predigen über den Nutzen der Auferstehung. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir letztes Wochenende die Auferstehung verkündigt haben, uns nochmal dieser vergewissert haben. Und Matthias hatte am Anfang die Frage gestellt, was macht das eigentlich für einen Unterschied, an die Auferstehung zu glauben? Könnte es nicht theoretisch auch ausreichen, dass man sagt, er ist für unsere Sünden gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes? Ende. Was macht es für einen Unterschied, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er jetzt und hier lebt? Und da dieses Thema natürlich auch für mich ein bisschen einschüchternd ist, ist es heute eigentlich ganz schön, dass wir heute einen sogenannten Gesprächsgottesdienst haben. Das erkennt ihr daran, dass wir heute eine etwas andere Anordnung der Sitze haben. Die Idee ist folgende: Ich gebe mit der Predigt einen Impulse, versuche ein bisschen zu zeigen, was ich mir gedacht habe. Und es wäre schön, wenn ihr dann an den jeweiligen Tischen das mit aufnehmt und ebenfalls über, wie ihr den Auferstandenen erlebt, was euch die Auferstehung gibt, miteinander reden und diskutieren könntet. Hiernach wollen wir eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir vor Gott treten werden, auch unsere Sünden bekennen können, um danach das Abendmahl zu feiern. Wir würden danach gerne das Abendmahl feiern. Das machen wir dann, sage ich nochmal an, indem wir hier vorne kommen und euch das Abendmahl austeilen und dann im Anschluss daran noch ein Lied hören und dann den Segen zugesprochen bekommen. Bei der Frage jetzt wieder zurück: Was nützt die Auferstehung? Ich habe vier Punkte mir so ein bisschen herausgegriffen, von denen ich sozusagen glaube, dass sie ja nicht entscheidend sind, aber wichtig sind. Denn es gab, als ich mich damit beschäftigt habe, relativ viel. Also ich hätte jetzt irgendwie auch die Predigt 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden lang halten können, aber ich glaube, das will dann doch jetzt niemand. Vier Punkte, auf die ich mich vielleicht jetzt einmal beschränke. Und das eine ist, wir haben durch die Auferstehung, bekommen wir durch Jesus Christus ein neues Leben jetzt und wir bekommen die Hoffnung geschenkt auf ein ewiges Leben. Wäre er nicht auferstanden, dann hätten wir diese Hoffnung auf ein ewiges Leben nicht. Und ich würde vielleicht mal ganz gerne aus Titus 3 vorlesen. Also wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das auch gerne aufschlagen. Es ist einer der Texte, die ich heute ein bisschen gucken will. Und auch da geht es darum, dass er ein neues Leben, Paulus Titus daran erinnert, an sein altes Leben, in Bosheit. Soweit erstmal so schlecht. Er erinnert ihn daran, dass er keine Taten vollbringen konnte, die ihn vor Gott rechtfertigen könnten. Also nichts, was er hätte machen können, wenn er vor Gott steht, hätte dazu geführt, dass Gott irgendwie sagen müsste: Alles klar, Daniel Kühl, ich bin dir jetzt dieses und jenes schuldig. Das alles nicht. Aber, und jetzt kommt's, doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Bad der Taufe sind wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben. Denn Gott hat in reichem Maß uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Also die Hoffnung auf das ewige Leben, die Hoffnung darauf, dass es weitergeht, dass es ein gutes Ende nimmt. Diese Hoffnung fußt ja nicht darauf, auf das, was ich gemacht habe. Sie fußt nicht darauf, was ich geleistet habe und was ich nicht geleistet habe, sondern sie fußt allein darauf, was Jesus Christus für mich geleistet hat. Und weil er gerecht ist und weil er mich annimmt, kann ich auch dann vor Gott treten und vor Gott das ewige Leben haben. Das ewige Leben kommt ja von Gott. Es ist ja am Ende des Tages nichts anderes, als Gemeinschaft mit Gott zu haben. Genau, und es ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, die Auferstehung, das zeigt sich ja hier auch, die Herrschaft Christi ist ja nicht zu Ende gegangen, dadurch, dass er gestorben ist, sondern er ist auferstanden und herrscht jetzt weiter. Seine Gnade, die wir jetzt zuteil werden, wir können sie immer noch deswegen erfangen, weil er lebt, weil er wahrhaftig lebt. Und das ist sozusagen der erste Grund, weshalb die Auferstehung wichtig ist. Wir kriegen jetzt ein neues Leben, auch schon geschenkt, ich gehe darauf nochmal gleich ein, aber auch ganz wichtig, die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Und zum Beispiel im 1. Johannes 2,1, da steht das ganz deutlich. Da sagt der Apostel Johannes, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld euch aufladet. Also es ist erstmal eine Ermahnung, wir sollen das nicht machen, aber wer dennoch schuldig wird, aber wenn dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Damit ist ja gesagt, dass Jesus Christus jetzt beim Vater ist und jetzt unser Fürsprecher ist. Wir hatten das ja auch bei der Predigt am Oster, als Matthias das gefragt hat, da hat ja auch eine aus der Gemeinde gleich mitgesagt, Jesus Christus ist mein Anwalt. So völlig spontan hat sie das gesagt und das fand ich irgendwie sehr eindrücklich auch. Und sie meinte dann auch, nee, ich habe das ja nicht auswendig gelernt, ich habe das erfahren. Und genau das, was sie erfahren hat, lesen wir jetzt hier auch nochmal im Johannesbrief. Jesus ist ein Fürsprecher und man muss sich, glaube ich, immer auch mal klar machen, was das eigentlich heißt, einen Fürsprecher zu haben beim allmächtigen Gott. Weil wenn wir jetzt, angenommen, ich möchte etwas vom Bundeskanzler haben oder gehen wir noch eine Stufe tiefer, ich möchte etwas vom Oberbürgermeister haben, ich komme gar nicht zu dem richtig hin. Also ich könnte vielleicht einen Brief schreiben, ich könnte versuchen, ihn anzurufen, aber dann sind da tausende von Sekretärinnen und Sekretären, die verhindern, dass ich irgendwie an ihn rankomme. Mit Gott ist das dank Jesus anders. Ich habe mit Jesus jemanden, der es mir ermöglicht, direkt zum Vater zu sprechen und direkt dahin zu kommen. Und man kann sich dieses Wunder vielleicht auch nochmal damit etwas verdeutlichen, wenn man sich einfach mal anschaut, wie es war, bevor Jesus gekommen ist. Was für ein Aufwand es war, in diese Gemeinschaft mit Gott zu treten. Zum Beispiel, wenn man sich das Allerheiligste im Tempel noch einmal sozusagen vor Augen führt, dieses, wie schwer es damals war, in diese Wohnung Gottes reinzukommen. Das war im Tempel drin, es war durch einen schweren Vorhang abgehangen, man konnte da nicht rein. Der Einzige, der rein durfte, war der hohe Priester und das auch nur nach unfassbar komplizierten eigentlich Säuberungsritualen. Einmal im Jahr durfte er rein, um dann in die Nähe Gottes zu kommen. Und durch Jesus Christus, dadurch, dass er heute unser Fürsprecher ist, haben wir das, ich würde es einfacher. Wir haben jemanden, der bei Gott ist, der für uns spricht und den wir auch beten sollen. Und er selbst sagt es uns ja im Johannes 14, 13, wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also in meinem Namen etwas bittet, werde ich es tun. Also wir werden sogar aufgefordert, von Jesus zu bitten und ihn zu bitten, damit so die Herrlichkeit wieder sichtbar gemacht wird. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, der manchmal so ein bisschen unterschlagen wird vielleicht, aber den ich ganz wichtig fand, ist, Jesus Christus gibt uns die Kirche. Wie wir auch immer die Kirche definieren wollen, aber die Kirche ist am Ende des Tages, wird verglichen mit dem Leib Christi. Christi ist der Kopf der Kirche und die Kirche, die sichtbare, ist sein Leib. Das setzt aber natürlich auch wieder voraus, dass er auferstanden ist, dass er lebt und sein Leib weiter ausmacht. Warum ist das sozusagen wichtig? Ich finde das wichtig aus dem Grund, jetzt habe ich im Epheser 4. Da geht es auch darum, dass er nochmal über die Auferstehung redet und dann über, dass er hinaufgestiegen ist. Und dann sagt der Apostel Paulus zu seiner Gemeinde, denn es sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllt werden. Denn er selbst schenkt jedem eine besondere Gabe. Der einen hat er zu Aposteln gemacht, den anderen zu Propheten, andere zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten und Lehrern, deren Aufgabe es ist, die Heiligen in ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib Christus aufgebaut werden. Das, was ich so faszinierend fand, ist, dass er selbst jedem besondere Gaben schenkt. Das heißt, es gibt keinen, wenn man so will, nutzlosen Christen. Jeder Christ, egal in welcher Situation er sich befindet, egal klug, reich, arm, krank, gesund, jeder Christ hat irgendeine Gabe, irgendetwas, wo er sich einbringen kann, in der Kirche, im Leib Christi, und so der Sinnlosigkeit entfliehen kann. Er kann seinem Leben einen Sinn geben, dadurch, dass er sich eben für diesen Leib Christi einbringt, in egal welcher Form. Es gibt kein sinnloses Dasein für Christen. Christen können sich sicher sein, Jesus selbst schenkt irgendeine Gabe. Das, was auch immer das am Ende des Tages sein mag, so klein oder vielleicht auch augenscheinlich erstmal unbedeutend es sein mag, es ist es nicht, sondern es hat immer etwas Sinnvolles und Sinnhaftes dabei. Vierter Punkt, den ich dann noch sagen wollte, ist, er schenkt uns den Geist. Ich hatte das schon eben angedeutet, auch im Titusbrief steht das auch drin. Durch den Geist werden wir neu gemacht. Wir bekommen ein neues Leben durch den Geist, den Jesus Christus uns schickt. Er schickt uns den Geist, damit wir neu gemacht werden. Was heißt das jetzt genau? Relativ schwer zu sagen, aber das können wir ja noch diskutieren. Aber zum Beispiel in Galater 5 steht drin, der Geist dagegen bringt den Ertrag der Liebe, der Freude und Frieden, Geduld und Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das sind alles die Früchte des Geistes. Und ich meine, was am Ende des Tages, was will man mehr, als darum zu bitten, Liebe, Freude und Frieden zu bekommen? Das sind natürlich die Dinge, die unser Leben lebenswert machen. Im Römerbrief schreibt der Paulus dann sogar, es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der dann in uns wohnt. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt Gott, der Christus von den Toten, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also es ist derselbe Geist, der Jesus Christus auferweckt hat, kann uns auch verändern. Er kann uns diese Früchte schenken und kann uns erneuern. Und zwar nicht nur im Jenseits, sondern was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, diese Erneuerung fängt auch schon jetzt an, im Hier und Jetzt. Also sein Reich ist ja jetzt schon angebrochen und seine Erneuerung fängt schon jetzt an. Und das ist sozusagen der vierte Punkt, den ich herausheben wollte, warum die Auferstehung wichtig ist. Ja, und ich habe jetzt Handouts vorbereitet mit noch verschiedenen Bibelstellen und einer Frage aus dem Heidelberger Katechismus, die ihr diskutieren könnt, wenn ihr wollt. Ich würde jetzt einfach euch dazu einladen, zu diskutieren. Ich würde sagen, 20 Minuten, dass wir vielleicht uns gegenseitig nochmal erzählen, wie wir den Auferstandenen erlebt haben. Und dann würde ich weiter überleiten dann zur Zeit der Stille und dann Abendmahl.